Als wir als Pastoren zusammensaßen und diese Predigtserie entworfen haben, da war so unser Gedanke, doch einfach ein paar Personen aus der Bibel zu finden, die irgendeine Bedeutung haben, aber die einfach nicht mit Namen erwähnt sind. Und nun habe ich zu Hause gesessen und habe die Bibel ein bisschen durchgesucht, weil ich wollte Personen finden, die nicht so bekannt sind. Weil ich finde es immer spannend, Sachen zu entdecken, die man nicht so kennt. Und irgendwie kam mir immer wieder die Frau am Jakobsbrunnen in den Sinn. Und ich habe gedacht, nein, die will ich nicht. Ich will jemand anderes. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gott legt die mir aufs Herz. Also stehe ich heute hier und predige über die Frau am Jakobsbrunnen. Und auch wenn die Geschichte eben nicht so unbekannt ist, glaube ich aber doch, dass da bestimmt Sachen drin stecken, die für jeden von uns neu sind oder vielleicht wieder neu sind, dass Gott selber uns da was sagen möchte. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Lest mal den ersten Vers davor, da heißt es: Da verließ er, also Jesus, Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. So, jetzt habe ich mal eine Karte mitgebracht, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Jesus ist hier in Jerusalem und hier in der Umgebung in Judäa. In Jerusalem hat Jesus einige interessante Begegnungen. Unter anderem sitzt er in der Nacht mit dem Nikodemus zusammen und redet mit ihm. Das wird also vorher berichtet. Dann hat Jesus offensichtlich da in der Gegend gepredigt und es sind Leute zum Glauben gekommen, denn seine Jünger taufen da, einige Leute. Und dann sagt Jesus, okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Also offensichtlich sind sie von Galiläa gekommen und jetzt wollen sie wieder zurück an den See Genezareth. Dort war Jesus ja oft. Und jetzt ist es so, es gibt einen sehr direkten Weg, der geht hier durch, führt in den Norden und führt direkt durch Samarien. Die Samariter, die da in Samarien wohnen, die sind nicht so beliebt gewesen bei den Juden, das erkläre ich gleich noch. Und dann gab es also manche fromme Juden, die haben extra einen Umweg gemacht, sind hier über den Jordan, sind hier langgelaufen, das ist ja heute Jordanien, und dann wieder oben rüber nach Galiläa, damit sie ja nicht durch Samarien müssen. Aber Jesus geht mit seinen Jüngern den direkten Weg. Warum sind eigentlich diese Samariter nicht so beliebt gewesen bei den Juden? Das hat eine alte Geschichte oder Tradition. Und zwar war ja mal das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden. Das ist schon lange her gewesen, also schon lange vor der Zeit von Jesus. Und zwar mal der Nordteil, die 10 Stämme, die im Norden gelebt haben. Und da hat Samarien dazugehört. Später kam dann der Süden auch noch, die sind auch noch weggeschleppt worden. Aber sind nicht alle Juden nach Babylon gebracht worden. Ein Teil ist geblieben. Und der Teil, der geblieben ist, hier im Gebiet Samarien, die Juden, die haben sich vermischt mit der vor Ort lebenden Bevölkerung. Nun waren die Nachkommen eben nicht mehr reine Juden. Und das andere war auch, die einheimische Bevölkerung, die haben andere Götter angebetet. Und dieses Mischvolk, was da jetzt entstanden ist, der Samariter, die haben schon Gott Jahwe angebetet, aber auch andere Götter mit dazu. Also sie waren auch religiös nicht mehr so rein. Nicht nur ethnisch, sondern auch religiös. Okay, nun kamen von der babylonischen Gefangenschaft die Juden wieder zurück. Und da war das Esra und Nehemia, die haben verboten, dass die Juden Mischehen eingehen, sondern sie sollten reine Juden bleiben. Und nun waren die ja hier vermischt und dann war irgendwie logisch, dass die Juden sich von den Samaritern abgegrenzt haben. Die wollten mit denen nichts zu tun haben, weil die ja nicht mehr rein sind. Und als die eben aus der Gefangenschaft kamen, haben die in Jerusalem ja die Stadt wieder aufgebaut und auch den Tempel. Und da kamen die Samariter und haben sich angeboten, ihnen zu helfen. Aber die Juden haben das nicht zugelassen, weil sie keine reinen Juden waren und weil sie auch religiös nicht so rein waren. Und da haben die Samariter gedacht, dann machen wir das doch selber. Und da gab es hier den Berg Gerizim, ich weiß gar nicht genau, wo der ist, irgendwo ist er da im Samarierland. Gerizim, diesen Berg haben sie genutzt und haben da selber einen Tempel gebaut, ein Heiligtum für Gott Jahwe. Weil sie waren der Meinung, auf dem Berg Gerizim, da ist das Volk Israel gesegnet worden und eigentlich ist das ja der heiligere Ort als Jerusalem, der Berg Moria, wo halt da Abraham seinen Sohn opfern wollte und so. Und dann gab es seitdem einen Streit zwischen Juden und Samaritern. Wo ist denn eigentlich der richtige Ort, um Gott anzubeten? Jerusalem oder Gerizim? Und das kann man nachlesen, also wirklich bei 5. Mose noch irgendwas. Da hat Mose das Volk gesegnet, als sie aus der Wüstenwanderung kam. Und dann waren die Samariter überzeugt, das ist der bessere Ort. Und dann geht es weiter. Jesus kam zu der samaritischen Stadt Sychar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Und jetzt sehen wir uns mal die Begegnung ein bisschen an.
Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht? Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht von Messias.
Und du weißt all das? Weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.
Versprichst du das?
Ich verspreche es.
Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
Hey, warte!
Dein Wasser!
Hier liegt noch die Amphore. Hier!
Sieh den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe!
Im Grunde genommen geht es eigentlich um ein Thema. Es geht um Durst. Jesus hat Durst und braucht etwas zu trinken aus dem Brunnen. Und die Frau hat Durst und braucht etwas, was den Durst in ihrem Leben stillt. Ich hatte im Studium einen Professor, der hat uns eine Geschichte erzählt, die will ich auch kurz erzählen. Er und zwei seiner Kollegen haben beschlossen, in die Wüste zu gehen und einfach mal den Alltag hinter sich zu lassen und mal wirklich Stille zu haben. Und dann sind sie in die Wüste gereist, hatten sich da irgend so ein kleines Häuschen gemietet Und dann sind sie dort angekommen. Und das war also wirklich sehr, sehr vielversprechend. Gell? Ruhe und Alltag weg und einfach mal nichts als nur Sand. Und ja. Und sie waren gerade angekommen, haben da ihr Gepäck hingestellt. Und plötzlich hören sie von Weitem Motorengeräusch. Mitten in der Wüste. Und es kam immer näher und plötzlich stand da ein TÜV-Fahrer vor ihnen. Hat eine Kiste hinten drauf gehabt und hat ihnen gekühlte Getränke angeboten. Also er wollte die verkaufen, gell, ist klar. Und die haben gedacht, das ist doch unglaublich. Sie entfliehen dem Alltag, sie wollen einfach mal Stille und alles hinter sich lassen und plötzlich kommt da ein Motorengeräusch und jemand will ihnen da irgendwelches Zeug verkaufen. Dieser Typ, der hat halt gewusst, Touristen in der Wüste brauchen Trinken, wir haben Durst, also hat er damit sein Geschäft gemacht. Jesus ist da anders. Er bietet auch was an gegen den Durst, aber kostenlos, weil er selber die Quelle ist. Etwas später steht Jesus im Tempel und predigt und sagt, habe ich das hier? Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jesus lädt zu sich ein. Sagt, geh nicht irgendwo hin oder kauf dir was. Nein, hier, ich bin's. Und so zeigt Jesus auch der Frau, ich kann Durst stillen. Nicht nur für alle Menschen, sondern auch für dich. Dein Durst. Und jetzt sagt ihr nicht nur, ich kann deinen Durst stillen, sondern ich bin der Messias. Das ist eine interessante Sache, weil die Juden, die haben gewusst, der Messias kommt. Und sie haben den Messias erwartet als König, als Herrscher, der wirklich mit Macht kommt, mit den Wolken des Himmels nach Daniel 7 und so. Das war ihre Vorstellung. Wenn er kommt, dann ordnet er die Verhältnisse und so. Die Samariter haben auch den Messias erwartet, aber sie haben ihn erwartet als Prophet und als Lehrer. Und sie wussten, wenn der Messias kommt, dann lehrt er uns alles. Und er wird auf die Weise die alten Verhältnisse oder die Verhältnisse des alten Israel wiederherstellen. Das war die Vorstellung der Samariter. Und jetzt sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt, wenn der kommt, dann wird er uns alle Dinge erklären. Also übrigens, Jesus hat ihr vorher schon einige Dinge erklärt, gell? Mit ihr über theologische Dinge geredet. Und sie sagt, ja, wenn der kommt, dann der erklärt er uns. Und da sagt Jesus, hey, ich bin's doch. Ich bin es, der mit dir spricht. Jesus hat sich nicht allen damals als Messias gezeigt. Bei manchen hat er sogar gesagt, die ihn erkannt haben, haben gesagt, erzähl es nicht weiter. Und manche sind geheilt worden und wussten gar nicht so genau, von wem eigentlich. Dann haben sie dann rausgefunden, ach, das war Jesus. Ah, okay. So, der Frau stellt Jesus sich außerdem als der Messias vor. So wie Jesus damals den Kontakt mit der Frau gesucht hat, sucht Jesus den Kontakt mit allen Menschen. Das ist uns nichts Neues. Aber er sucht ihn auch mit uns, mit jedem Einzelnen, die wir heute Morgen hier sitzen. Weil er nämlich uns, dich und mich kennt. Weil er weiß, wie es dir und mir geht. Ob du heute fröhlich gekommen bist und fröhlich mit Jesus unterwegs bist, oder ob du vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Sehnsucht in dir verspürst. Vielleicht auch einen gewissen Durst. Für uns als Christen ist das so selbstverständlich. Ja, Jesus stillt den Durst im Leben. Das haben wir schon 100 Mal gehört. Aber das ist gar nicht so banal und so selbstverständlich. Es geht nämlich um zwei Dinge. Ich muss das ein bisschen ausführen. Das eine ist, Jesus möchte uns einen lebendigen, einen alltagsrelevanten Glauben schenken. Und ich glaube, ich muss das gar nicht so sehr ausführen. Es geht also nicht um einen Glauben, der so aus der Konserve kommt, so einen abgestandenen Glauben. Und ehrlich gesagt, passiert das hier oder da schon. Wenn ich habe vielleicht mit Jesus gestartet, aber so im Laufe der Jahre kehrt möglicherweise eine gewisse Routine ein. Das ist nicht ungewöhnlich. Das kann sogar auch helfen, Routine, gell? Aber das hat auch seine Gefahr. Nämlich, dass Dinge, sagen wir mal, ruhiger werden, nicht mehr so lebendig sind, nicht mehr so sprudelnd. Man gewöhnt sich an manches. Lese ich Bibel und denke, ja, okay, Bibelvers kenne ich. Es haut mich nicht mehr so vom Hocker. Oder in meinen Gebeten, dann bringe ich immer dieselben Formulierungen. Ich denke manchmal, wenn ich so Gebete höre, jemand betet eigentlich immer dasselbe. Immer so. Denkst du eigentlich drüber nach, was du da betest? Also es klingt sau fromm, gell? Das ist völlig klar. Aber denkst du drüber nach? Weil wenn dir jetzt wirklich bewusst ist, was du da sagst, Herr, segne alle Missionare und schenk Erweckung auf dem Bödeli und so. Wenn du das glaubst, dass das passiert, hey, dann kannst du eigentlich gar nicht ruhig auf deinem Stuhl sitzen. Du musst sagen, Halleluja, Jesus, mach das bald. Und das, aber ja, und dann kommt noch, ach ja, und danke für das und so. Ich will das gar nicht runter machen. Aber ich will ein bisschen karikieren, was die Gefahr ist. Und ich ertappe mich selber manchmal, dass ich gewohnte Formulierungen immer wieder bringe und muss mir bewusst machen, ja, ich meine das auch wirklich ehrlich. Und Jesus möchte uns einen frischen, einen lebendigen Glauben schenken, der eben nicht so aus der Gewohnheit, Gewohnheitsglaube oder Traditionsglaube ist. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, habe ich persönlich so einen lebendigen Glauben? Wie ist es bei mir? Oder ist es eher inzwischen ein bisschen Gewohnheit, vielleicht noch ein bisschen ruhig geworden, eingeschlafen vielleicht, weiß nicht, so ein bisschen trocken geworden? Oder habe ich Sehnsucht, mehr von Jesus zu bekommen? Habe ich Sehnsucht? Das ist mal das eine. Jesus möchte uns einen lebendigen Glauben schenken, einen alltagsrelevanten, wo wir fröhlich und freudig mit ihm unterwegs sind. Und der lebt. Und das Zweite, worum es geht, das wird bei der Frau deutlich. Jesus will ihr nicht einfach den Durst stillen, sondern er sieht tiefer. Er sieht die tiefer liegenden Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen. Und bei der Frau waren es die Beziehungen. Aber im Grunde genommen waren die Beziehungen gar nicht so das Problem, sondern darunter hat offensichtlich eher die Sehnsucht gesteckt nach Geborgenheit, nach Anerkennung, vielleicht nach Sicherheit. Das sieht Jesus. Und ich glaube, das sieht Jesus auch in unserem Leben. Er sieht, was im Verborgenen ist. Er sieht das Gute, aber er sieht auch, wo vielleicht Mängel sind. Wo vielleicht auch so ganz, ganz unten so bei mir so die Sehnsucht nach Anerkennung steckt. Oder nach Bestätigung. Er sieht auch, wo vielleicht Verletzungen sind, Enttäuschungen. Auch das sieht er. Es gibt so einen Denkfehler unter uns Frommen, der heißt, wenn ich mich bekehre, dann ist alles in Ordnung. Und dann werde ich mit Jesus unterwegs sein, bis ich im Himmel bin. Und das stimmt so nicht. Wenn ich mich bekehre, ist das ein wichtiger Schritt. Also wenn ich mich für Jesus entscheide, mit ihm zu gehen. Das ist schon sehr bedeutungsvoll. Aber dann beginnt ein Prozess. Und Jesus geht diesen Prozess mit jedem Einzelnen. Und dieser Prozess, der ist gekennzeichnet von Veränderungen. Jesus geht diesen Weg liebevoll mit uns. Aber da gibt es Dinge, die müssen sich verändern. Das geht gar nicht anders. Und er ist dran und will das zum Positiven verändern. Ich bin nicht einfach gleich perfekt. Das wissen wir alle. Und da dürfen wir auch einfach ehrlich sein und sagen, Jesus, du weißt, ich habe da einen Punkt und ich stolper immer wieder drüber, seit Jahren. Oder ich habe da Sachen verdrängt. Aber du weißt es und du kommst liebevoll, begegnest mir und ich lege dir die Sache hin. Ich möchte Veränderung erleben. Ich möchte erleben, dass du mit deiner heilenden Kraft, mit deinem lebendigen Wasser in mein Leben strömst und da Dinge zum Guten wendest. Es ist nämlich die Frage, ob ich das zulasse. Ich glaube, manche von uns verspüren auch irgendwo Durst oder Sehnsucht, mehr von der Gegenwart Gottes zu erleben. Den Heiligen Geist vielleicht mehr im Leben auch wirksam zu sehen, vielleicht mehr Wunder zu erleben, mehr Gebetserhörung und so. Und diese Sehnsucht, die ist total gut. Wer diese Sehnsucht verspürt, hey, super, das ist ein guter Anfang. Die Frau, die hat nämlich sich irgendwie mit ihrer Situation abgefunden gehabt. Die wusste, okay, das ist halt jetzt so und ich bin abgelehnt und ich habe Mist gebaut und so und hat auch keine Lösung für ihr Problem. Aber da kommt Jesus von außen und klopft bei ihr an. Und das ist das Gute. Wenn ich diese Sehnsucht verspüre, ich weiß, Jesus ist da. Er kommt von außen und er kann alles. Und er kann auch bei mir Sachen verändern. Ich bin bei Jesus immer an der richtigen Adresse. Ich kann sagen, Jesus, ich wünsche mir das, dass du mich füllst mit diesem Wasser, was du da hast, mit dem Heiligen Geist, dass der sich mehr noch in meinem Leben ausbreitet. Und dass du Dinge wegnimmst, dass du die das irgendwie verhindern, dass da der Heilige Geist mehr fließen kann. Füll du mich aus. Ich habe gesagt, es ist gut, diese Sehnsucht zu verspüren. Und es ist so ein bisschen die Frage heute Morgen, wenn ich diese Sehnsucht habe, was bin ich bereit zuzulassen, was Jesus bei mir tun darf? Ich versuche das mal noch an einem Beispiel zu erklären. Wir waren mal in den Ferien irgendwo an der Ostsee und wir haben so als Family haben wir eine Wanderung gemacht und es war heiß, es war trocken und weit und breit kein Mensch, kein Dorf, sonst irgendwas. Und unsere Wasservorräte, die wir mitgenommen hatten, die waren aufgebraucht. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, so als Kinder, wir haben einen übelsten Durst gehabt. Und ich dachte, ich muss vertrocknen. Und dann sind wir, dann kam endlich ein Dorf. Da sind wir in das Dorf und sind zu dem Dorfladen. Und dann hat er zugehabt, weil es war gerade Mittagszeit. Und ich dachte, das ist doch unglaublich. Was machen wir denn jetzt? Ich muss sterben. Nein, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Und dann habe ich überlegt, so als Kind, gell, ob ich an irgendein Haus gehe, klingel und frage, ob die mir was zu trinken geben können. Ich hätte das sogar gemacht. Meine Eltern haben dann gesagt, nee, komm, wir gehen weiter, wir werden schon noch was finden. Das war dann auch so, später kam noch was. Aber das ist die Sache, wenn ich wirklich Durst habe, wenn ich Sehnsucht habe, was bin ich bereit zu machen? Ich hätte dort geklingelt bei wildfremden Leuten. Klingel ich auch bei Jesus und sage, Jesus, hier bin ich, füll du mich und verändere du mich. Oder wenn ich merke, vielleicht muss ich mal mit jemandem ein Gespräch suchen und mal irgendwas vor Jesus hinlegen. Bin ich bereit, das zu machen? Oder ist mir die Hürde zu groß? Manchmal tut das ein bisschen weh, ja. Aber der Effekt dabei, der ist viel größer und besser. Wenn ich nämlich hinterher merke, hey, die Sache ist geklärt, es ist bereinigt, Jesus hat da was geheilt und jetzt kann ich fröhlich weitergehen. Wir wissen, Jesus will uns beschenken und will uns füllen mit seinem Geist. Aber er braucht es auch, dass wir, dass du und ich, unsere Herzen ihm hinhalten und sagen, Jesus, da ist es, ich bin bereit. Du darfst es füllen und du darfst auch verändern. Und wenn ich diese Bereitschaft habe, wird er was machen, und zwar was Gutes. Die Frau hat garantiert erlebt, wie ihr Leben dann zum Guten sich verändert hat. Und ich wünsche mir, dass wir das auch erleben, dass unser Leben sich immer Stück für Stück in diesem Prozess, den er mit uns geht, zum Guten verändert. Wie gesagt, Jesus kann alles und er wartet nur drauf, dass du und ich, dass wir kommen mit unserem Herz. Ich bete. Jesus, wir wünschen uns, dass du uns füllst. Dass du uns begegnest immer wieder neu, dass wir deine Lebendigkeit, dein lebendiges Wasser, dass das in unser Leben reinfließt und dass wir davon profitieren dürfen, dass wir das erleben dürfen. Wir wünschen uns keinen traditionellen, abgestandenen Glauben, sondern einen Glaube, der von dir gespeist ist. Und so wie du dieser Frau begegnet bist damals an dem Brunnen, liebevoll und fürsorglich, so begegnest du auch jeden Einzelnen von uns. Und du willst uns verändern. Du willst uns füllen und Dinge ausräumen, die das Ganze vielleicht behindern. Ich bitte dich um Mut, dass wir dir unsere Herzen hinhalten. Und ich bitte dich um deine Liebe und Gnade, dass du uns so veränderst, wie du uns haben möchtest. Ich bitte dich darum. Amen.